Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Juliani Hari-Kazen und Konstantin Schreiber.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Wir freuen uns, dass Sie bei uns sind.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Nach der Bundestagswahl hatten ja viele gehofft, dass es mit der neuen Bundesregierung endlich losgeht mit dem wirtschaftlichen Aufschwung. Und deshalb sind manche zu besonderen Anstrengungen bereit. Aber nicht nur beim Turnen ist das Geheimnis des erfolgreichen Aufschwungs die perfekte Kombination aus Kraft und Koordination. Aber kaum losgeschwungen nehmen die sogenannten Wirtschaftsweisen uns die Hoffnung, dass wir es dieses Jahr schaffen, endlich wieder ein kleines Stück weiter nach oben zu kommen. Die bittere Prognose lautet jetzt nämlich ein Nullwachstum für 2025. Obwohl der Koalitionsvertrag der Konjunktur doch ordentlich Schwung und Kraft geben sollte. Was deutsche Unternehmen sich dringend wünschen, dazu jetzt Andreas Arz und Rupert Wiederwald.
So groß wie eine Garage und 1200 Grad heiß. Gas beheizt die Öfen, in denen der Stahl erhitzt wird, den sie gleich hier schmieden wollen. 10 Tonnen ist diese Scheibe schwer, aus der bei Dirostahl in Remscheid ein riesiges Zahnrad werden soll. Den Gasverbrauch einer Kleinstadt haben sie hier. Und die Energiepreise haben sich seit dem Krieg gegen die Ukraine mehr als verdoppelt.
Gas ist einfach teuer geworden und dadurch verlieren wir eben auf den internationalen Märkten unsere Wettbewerbsfähigkeit. Und unsere Forderung an die Politik ist, dass schlichtweg Strom und Gas die Kosten gesenkt werden.
Dirostahl beliefert viele Hersteller von Windkraftanlagen, doch auch bei denen geht Preis vor klimafreundlicher Produktion, erzählt Geschäftsführer Lüke. Und so kaufen seine deutschen Kunden inzwischen bei der chinesischen Konkurrenz. Die hat weniger Energiekosten, ist auch deshalb billiger. Der Plan der Bundesregierung, dass in Zukunft Investitionen steuerlich stärker abgesetzt werden können, der helfe nicht.
Wir als Unternehmer investieren in Märkte, in Produkte. Und dafür brauchen wir Sicherheit. Und wenn wir die Sicherheit, die langfristige Versorgungssicherheit, eine stabile Wirtschafts- und Energiepolitik, eine kalkulierbare Wirtschafts- und Energiepolitik nicht haben, dann investieren wir auch nicht.
Planungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit, das sind auch die Themen von Rainer Gölz. Er leitet in vierter Generation das Familienunternehmen Witte Automotive aus Velbert. Ein klassischer Zulieferbetrieb der Automobilindustrie. Hochspezialisiert, Mittelstand, 5000 Mitarbeiter weltweit, 1000 davon in Deutschland. Deutschland reguliere zu viel beim Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit.
Wir sind Familienunternehmen, wir wollen Nachhaltigkeit, wir wollen auch für unsere Kinder und Enkelkinder hier lebenswerte Situationen haben. Aber wir brauchen nicht über 1000 Datenpunkte, die wir aufschreiben und reporten müssen.
Witte Automotive hat Standorte in Europa, in den USA und China. International zu agieren ist Teil des Geschäfts. Das leidet durch Zolldrohungen der USA und anderen Unsicherheiten. Das Hauptproblem aber sei zu Hause. Infrastruktur, Bürokratie, Kosten. Da erwartet Gölz Lösungen von der Bundesregierung.
Das sind alles Themen, die durchaus auf dem Zettel der Politik stehen. Aber das muss natürlich jetzt auch kommen.
Deutschland sei eigentlich ganz gut aufgestellt, findet Annika von Mutius. Die Gründerin eines Start-up-Unternehmens ist bewusst aus den USA zurück in die deutsche Heimat gekommen, um hier ihre auf künstlicher Intelligenz basierende Geschäftsidee umzusetzen. Eigentlich sei alles da.
Wir haben Talente, wir haben Forschung, wir haben Kapital, aber es wird nicht investiert, es wird nicht in die Anwendung gebracht. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass die Regierung es jetzt schafft, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass zum Beispiel Kapital mobilisiert wird.
Wichtig ist ihr, genau wie den anderen Unternehmern, der Staat solle weniger regulieren und die Wirtschaft einfach machen lassen.
Also die Wirtschaft will loslegen, kämpft, aber wir haben es gehört, neben der sprunghaften Zollpolitik von Donald Trump mit der maroden Infrastruktur bei uns zu viel Bürokratie und hohen Energiekosten. Und auch die 5 Wirtschaftsweisen fordern in ihrem Frühjahrsgutachten heute Bürokratieabbau, kürzere Genehmigungsverfahren und 10% des sogenannten Kernhaushalts in öffentliche Investitionen zu stecken. Darüber spreche ich jetzt mit einer der Sachverständigen, mit Ulrike Malmendier. Guten Abend nach Berlin.
Guten Abend.
Sie beraten die Bundesregierung. Trauen Sie der Neuen die Wachstumswende zu?
Also es gibt schon einige sehr gute Zeichen direkt am Anfang, trotz der schwierigen geopolitischen Lage. Die Themen, die eben angesprochen wurden im Beitrag, Planbarkeit, Sicherheit zu geben, wohin die Reise denn geht. Ich finde, da hat die Koalition bisher gut angefangen. Ich hoffe, es bleibt bei dieser Einigkeit und Sicherheit. Allerdings kommen auch ein paar schwierige Entscheidungen auf uns zu, nicht nur im finanziellen Bereich, auch was zukunftsorientierte Industrien betrifft. Da mache ich mir ein bisschen Sorgen.
Sie fordern, 10% des sogenannten Kernhaushalts für öffentliche Investitionen auszugeben, also vor allem für Infrastruktur, Bildung und Klimaschutz. Aber genau diese Investitionen hat die neue Bundesregierung sich doch vorgenommen mit ihrem großen Schuldenpaket. Was passt da für Sie nicht?
Also, dass Sie sich vorgenommen haben, 10% Investitionsquote, und zwar zusätzliche Investitionen, im Kernhaushalt zu verankern, das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Wir machen uns ein bisschen Sorgen, ob das dann auch so in die Praxis umgesetzt wird. Das heißt, als Startpunkt haben wir einfach mal verlangt, dass das auch in das entsprechende Umsetzungsgesetz, Errichtungsgesetz geschrieben wird. Langfristig würden wir uns sogar hoffen, dass diese Quote ein wenig erhöht wird, vielleicht auf 12%, also über den Entschließungsantrag hinaus. Denn wir müssen uns klar machen, dass Infrastruktur genauso wie Verteidigung letzten Endes Kernaufgaben des Staates sind. Und die kann man nicht einfach immer nur über Kredit finanzieren.
Ja, dieses Errichtungsgesetz klingt sehr sperrig. Welche Maßnahmen halten Sie denn für am wichtigsten, um einen Aufschwung in unserer Wirtschaft hinzubekommen?
Um den Wachstumsimpuls aus diesem Finanzpaket zu maximieren, ist es ganz wichtig, dass das Geld wirklich zukunftsorientiert eingesetzt wird. Also Sie erwähnten Verkehrsinfrastruktur modernisieren, es gibt die Bildung, es gibt natürlich auch die Verteidigung, die von der Sicherheitsperspektive zukunftsorientiert ist. Unsere Befürchtung ist, dass letzten Endes durch diesen zusätzlichen Spielraum, den wir jetzt haben bei den Finanzen, vielleicht doch nicht die Gelder im Kernhaushalt, die eigentlich für Investitionen sowieso schon geplant waren, verschoben werden in das Sondervermögen und dann Ausgaben konsumtiv getätigt werden. Das geht im Augenblick nicht. Dazu ist das Geld zu knapp. Wir müssen wirklich die Koalition einfach beim Wort nehmen und verlangen, dass es in Investitionen geht, die langfristig für Deutschland sich auszahlen werden. Und da sehen wir schon noch Spielräume. Also wir haben berechnet, dass etwa 50 Milliarden pro Jahr, also das ist ungefähr, das ist über 1% des Bruttoinlandsprodukts in der Größenordnung her, noch verschoben werden könnten und gar nicht für Investitionen genutzt werden können, angesichts der Maßgaben, die sie derzeit haben. Und das muss institutionell besser abgesichert werden.
Was heißt das konkret, institutionell besser abgesichert?
Also das heißt zum Beispiel, dass man sich nicht nur in einem Entschließungsantrag, sondern wirklich im Gesetz verpflichtet, diese Investitionsquote einzuhalten. Wir wünschen uns, wie gesagt, sogar eine höhere. Das heißt aber auch in Bereichen wie Verteidigung zum Beispiel, sich klar zu machen, wenn langfristig die Verteidigung nicht 1% des BIPs im Hinblick auf die Ausgaben sein soll, sondern vielleicht sogar 2%, vielleicht sogar 3%. Es werden ja viel größere Prozentzahlen jetzt diskutiert. Dann kann man nicht darauf hoffen, dass man immer irgendein Sondervermögen Bundeswehr oder jetzt dieses neue Sondervermögen, die 100 Milliarden daraus hat. Da muss ich klar machen, das muss man aus dem Kernhaushalt leisten können. Wenn nicht, leben wir uns über unsere Verhältnisse und dann müssen andere Bereiche gekürzt werden. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, dass diese Denkweise eingetreten ist.
Nun kritisieren Sie außerdem einige Wahlversprechen, Stichwort Agrardieselsubventionen oder die Mütterrente. Meinen Sie, Sie schaffen es, der Bundesregierung das wieder auszureden?
Also ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Wir sind ja auch nicht die Einzigen, die das sagen. Vielleicht, wenn viele das Gleiche sagen und laut sagen, hat es vielleicht einen Effekt. Aber diese Art von Wahlversprechen, diese Art von Zahlungen an die Kernklientel, die sind wahrscheinlich schwer wieder da herauszubekommen. Meine Hoffnung in Anführungsstrichen ist, dass trotz allem das Geld ja knapp ist, dass es trotz allem Verschuldungsregeln gibt, nicht nur in Deutschland, es gibt die EU-Fiskalregeln und die einzuhalten wird gar nicht so einfach werden. Und wir zeigen in unserem Gutachten, je mehr man das Geld für alle möglichen nicht investiven, nicht zukunftsorientierten Ausgaben bereitstellt, desto weniger wird es zukünftiges Wachstum geben, desto weniger werden die eingehalten werden. Vielleicht könnte dieser Druck helfen.
Nun hat Bundeskanzler Merz ja eine Debatte darüber entfacht, ob wir Deutsche zu wenig arbeiten. Er meint, Zitat, mit der Vier-Tage-Woche und Work-Life-Balance können wir den Wohlstand nicht erreichen. Hat er da recht?
Naja, die Einstellung zur Arbeit ist schon sehr wichtig. Ich bedauere das immer, wenn in Deutschland Arbeit oft so als das Feindbild gesehen wird. Dabei kann erfüllende Arbeit auch etwas Gutes sein. Wir haben sehr gute Studien darüber, wie es einem kognitiv und physisch auch helfen kann, wenn man länger im Leben arbeitet, wenn man eine Arbeit hat, die einen erfüllt. Das ist so ein bisschen traurig, dass es immer so weggedrückt wird als das Feindbild. Allerdings möchte ich auch sagen, dass das, worauf Herr Merz angespielt hat, nämlich, dass die Durchschnittsarbeitszeit in Deutschland so gering ist, das ist eigentlich nur die Kehrseite dessen, wofür sich Politiker vergangener Regierungen so loben, nämlich dass sie es geschafft haben, mehr Frauen in den Arbeitsmarkt einzubinden, auch Ältere davon zu überzeugen, länger zu arbeiten. Aber die tun das natürlich meistens in Teilzeit.
Heißt das im Umkehrschluss, das war falsch?
Also es heißt im Umkehrschluss, diese Statistik sähe sehr anders aus, wenn wir uns auf Vollzeitbeschäftigte konzentrieren würden. Und um das Problem der geringen Arbeitsstunden anzugehen, müssen wir als allererstes lösen, warum es für Frauen nicht attraktiv ist, Vollzeit zu arbeiten und nicht die Work-Life-Balance und auch nicht die Vier-Tage-Woche, die von Gen Z so sehr geliebt wird anscheinend.
Mhm. Sagt Ulrike Malmendier, Wirtschaftsweise im Sachverständigenrat. Vielen Dank nach Berlin.
Sehr gerne.
Erst gestern hatte der Bundesinnenminister und der Leiter des BKA einen Rekordwert politisch motivierter Straftaten beklagt. Und besonders hoch ist der Zuwachs bei denen mit einem rechtsextremistischen Motiv. Ja, und heute nun die Nachricht, dass Mitglieder einer mutmaßlich rechtsextremistischen Terrorzelle in mehreren Bundesländern festgenommen wurden. Sie nennen sich Letzte Verteidigungswelle. Sie sollen Anschläge nicht nur geplant, sondern bereits durchgeführt haben. Besonders erschreckend ist ihr Alter. Es sind zum Teil noch Teenager. Michael Nordhardt und Kolja Schwarz berichten.
Oktober 2024. Im brandenburgischen Altdöbern zerstört ein Feuer das Kulturhaus im Ort. Nur knapp entkommen die Betreiber den Flammen. Zunächst geht die Polizei wohl von einem technischen Defekt aus. Doch inzwischen sind sich die Ermittler sicher. Zwei 15-Jährige haben das Haus in Brand gesetzt. Sie sollen Mitglieder einer rechtsextremistischen, terroristischen Vereinigung sein. Letzte Verteidigungswelle nennt die sich und sie soll weitere Anschläge geplant haben.
Nach unseren Erkenntnissen ist das Ziel der Gruppierung die Begehung schwerer Gewalttaten, insbesondere gegen Migranten und politische Gegner. Dazu gehören insbesondere Brand- und Sprengstoffanschläge etwa gegen Flüchtlingsunterkünfte oder auch Einrichtungen aus dem politisch linken Bereich.
Heute lässt die Bundesanwaltschaft die Gruppe hochnehmen. In den frühen Morgenstunden sind mehr als 220 Polizeibeamte im Einsatz, durchsuchen Wohnungen in mehreren Bundesländern. 5 Personen werden festgenommen, 3 weitere sitzen bereits in Untersuchungshaft. Die Ermittler sind sich sicher, die Gruppe wollte einen Zusammenbruch des demokratischen Systems in Deutschland herbeiführen. Am Nachmittag äußert sich der Bundesinnenminister.
Es gibt ein Phänomen, gerade in einem Bereich, in einem kleinen Bereich, aber in einem sehr aggressiven Bereich der Jugend, die offensichtlich von rechtsextremen Gedankengut geprägt, sich radikalisieren lässt und dann bereit ist, auch gemeinschaftlich zu verabreden, Terroranschläge durchzuführen.
Solche Verabredungen nehmen durch Chatgruppen und soziale Medien immer mehr zu, beobachten Experten. Auch die Mitglieder der sogenannten letzten Verteidigungswelle sollen zum Teil über eine Chatgruppe zueinander gefunden haben.
Es zeigt, wie relativ leicht es ist, über solche Chatgruppen und über soziale Netzwerke in Kontakt mit terroristischen Strukturen zu kommen, zu denen man im normalen Leben normalerweise gar nicht gekommen und gar keinen Zugang gefunden hätte.
Auffällig das junge Alter der mutmaßlichen Terroristen. Zwischen 14 und 18 Jahren sind die Beschuldigten.
Das ist krass jung, aber es ist nicht so ungewöhnlich. Wir haben das in verschiedenen terroristischen Phänomenen in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen, auch im islamistischen Terrorismus. Und das könnte damit zusammenhängen, dass so junge Leute natürlich auch sehr beeinflussbar bzw. sehr unreflektiert in ihren Taten sind. Das bedeutet aber nicht, dass es deswegen weniger gefährlich wäre.
Bis zum Abend hat der Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof für 3 Beschuldigte Untersuchungshaft angeordnet. Morgen werden die anderen beiden in Karlsruhe vorgeführt.
Sollten in den Ausschüssen des Bundestages auch Politiker der AfD den Vorsitz übernehmen, also der Partei, die der Verfassungsschutz Anfang Mai als gesichert rechtsextremistisch eingestuft hatte? Derzeit ruht diese Einstufung bis zu einer Gerichtsentscheidung über eine Klage der AfD. In den Ausschüssen wird an Gesetzentwürfen gefeilt. Danach werden die im Bundestag diskutiert und gehen für mögliche Änderungen wieder in den jeweiligen Ausschuss. Traditionell benennt die größte Oppositionsfraktion Kandidaten als Ausschussvorsitzende. Diesmal in 6 von 24 Ausschüssen. Aber die müssen auch gewählt werden. Und das ist heute nicht passiert. Juli Kurz berichtet.
Die Bundestagspräsidentin ist auch gekommen. Auf diesem Saal 2400 liegt heute besonderes Augenmerk. Der Haushaltsausschuss konstituiert sich und die größte Oppositionsfraktion benennt traditionell als erstes den Kandidaten für den Vorsitz. Das ist in dieser Legislatur die AfD. Und schon vor der Sitzung weiß so manch Abgeordneter, was er davon hält.
Selbstverständlich haben wir da eine klare Positionierung. Wir wollen keine Ausschussvorsitzende der AfD.
Und so kommt es dann auch. Die AfD-Kandidatin Schiedke Ziesing wird nicht gewählt. Das Ganze spielt sich am heutigen Tag in anderen Ausschüssen ähnlich ab. AfD-Kandidat aufgestellt, durchgefallen, 6-mal. Die Fraktionsvorsitzende empört sich.
Wir fordern die anderen Fraktionen dazu auf, endlich mit der Blockadehaltung gegenüber der Alternative für Deutschland aufzuhören und über 10 Millionen Wähler in den parlamentarischen Betrieb hier zu integrieren.
Einen Rechtsanspruch auf die Posten hat die AfD allerdings nicht. Mit einer entsprechenden Klage war die Partei im vergangenen Jahr vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Früher, nachdem die AfD 2017 erstmals in den Bundestag eingezogen war, wurden ihre Kandidaten noch gewählt. Allerdings wurde Stefan Brandner als Vorsitzender im Rechtsausschuss umstritten wegen rassistischer Aussagen wieder abgewählt. Auch das mag wohl manch Abgeordneten dazu bewegt haben, nicht für den AfD-Kandidaten zu stimmen. Zudem hatten SPD und Union es auch empfohlen.
Für uns ist das eine klare Haltungsfrage. Wir wählen keine Abgeordneten der AfD in entsprechende Position.
Jemand, der in der AfD an vorderer Front ein sehr wichtiges Mandat ausfüllt, identifiziert sich mit den Inhalten und Zielen dieser Partei. Diese Partei lehnt unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, wie wir sie kennen und verteidigen, ab. Und deshalb kann es eine solche Wahl nicht geben.
Doch es gibt auch Kritik. Der parlamentarische Geschäftsführer der Union, etwa Henrik Hoppenstedt, schreibt in dem Netzwerk LinkedIn, er stelle sich in den Dienst dieser gemeinsamen Entscheidung. Jedoch bin ich der festen Überzeugung, dass wir damit das AfD-Problem nicht an der Wurzel packen. Am Ende dieses Tages haben sich die Ausschüsse konstituiert. Die Entscheidung, die AfD-Kandidaten nicht zu wählen, ist gefallen. Doch die Diskussion im Parlament über den Umgang mit der AfD dürfte damit längst nicht beendet sein.
Juli Kurz in Berlin. Wie geht es denn jetzt weiter in den Ausschüssen?
Ja, erstmal übernehmen kommissarisch die jeweils dienstältesten Abgeordneten in den Ausschüssen diesen Job, bevor dann in der nächsten Sitzungswoche die Vize-Vorsitzende gewählt werden, die dann die amtierenden Vorsitzenden sind. Aber Achtung, der Vorsitz an sich in den Ausschüssen, wo die AfD-Kandidaten nicht gewählt worden sind, bleibt vakant. Und deshalb gibt es jetzt die Diskussion darüber, ob man den Vize-Vorsitzenden aufwerten soll, damit der etwa Zugang zu den Mitarbeitern hat oder auch das Büro des Vorsitzenden. Das ist insofern wichtig, weil das Büro des Vorsitzenden direkt beim Ausschuss ist und damit die Wege kürzer sind. Aber dafür müsste man die Geschäftsordnung ändern und darüber, so hören wir, wollen jetzt die Fraktionsspitzen diskutieren.
Und welche Rolle hat bei den heutigen Entscheidungen die Hochstufung der AfD als gesichert rechtsextremistisch von Anfang Mai durch den Verfassungsschutz gespielt, auch wenn diese vorerst ja ruht?
Ja, das hat sicherlich eine Rolle gespielt und das sagen ja auch Unionspolitiker öffentlich, jetzt zuletzt gerade Jens Spahn. Wir erinnern uns, der Fraktionsvorsitzende Jens Spahn hatte vor einigen Wochen ja die Diskussion aufgemacht, dass man die AfD, was parlamentarische Prozesse angeht, behandeln sollte wie eine normale Oppositionspartei. Und ich hatte auch gehört, dass vereinzelte Unionspolitiker signalisiert haben, dass man sich durchaus vorstellen könnte, gewisse Abgeordnete der AfD zum Vorsitzenden Vorsitzenden zu wählen. Die SPD war sehr empört über diesen Vorstoß von Jens Spahn und man hatte da schon das Gefühl, dass sich am Horizont der erste Koalitionskrach abzeichnet. Von daher könnte man auch sagen, diese ganze Verfassungsschutzgeschichte kommt der Union vielleicht auch ein bisschen gelegen, um aus dieser Geschichte wieder rauszukommen.
Dankeschön, Julie Kurz nach Berlin. Wir kommen zu dem, was heute noch passiert ist in unserem Nachrichtenüberblick mit dir, Konstantin.
Der Bundestag hat Henning Otte zum neuen Wehrbeauftragten gewählt. Der 56-jährige CDU-Politiker folgt auf Eva Högel von der SPD. Otte stammt aus Niedersachsen und ist Reserveoffizier. Er war bis Ende 2021 verteidigungspolitischer Sprecher der Unionsfraktion. Der Wehrbeauftragte wird für 5 Jahre gewählt. Er vertritt die Anliegen der Soldatinnen und Soldaten und legt einmal im Jahr einen Bericht vor. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu hat Berichte bestätigt, wonach die Armee wahrscheinlich einen Anführer der palästinensischen Terrororganisation Hamas getötet hat. Eine endgültige Bestätigung gibt es aber noch nicht. Mohammed Sinwar gilt laut israelischem Geheimdienst als einer der Drahtzieher des Überfalls auf Israel im Oktober 2023. In einer Pressekonferenz sagte Netanyahu darüber hinaus, seine Regierung sei zu einer befristeten Waffenruhe bereit, wenn im Gegenzug israelische Geiseln freigelassen würden. Ziel bleibe es jedoch, den gesamten Gazastreifen militärisch zu kontrollieren. Bei einem Besuch europäischer Diplomaten im besetzten Westjordanland, unter ihnen auch ein Deutscher, ist es zu einem ernsten Zwischenfall gekommen. Wie ein Video belegt, gaben israelische Soldaten Schüsse in Richtung der Gruppe ab. Die Delegation sei von erlaubten Wegen in Jenin abgewichen, so die Armee. Es habe sich um Warnschüsse gehandelt. Verletzt wurde niemand. Die EU-Außenbeauftragte Kallas verurteilte das Vorgehen der Soldaten und forderte eine Untersuchung. Im Osten Australiens hat tagelanger Regen massive Überschwemmungen ausgelöst. Im Bundesstaat New South Wales sind Zehntausende Einwohner von der Außenwelt abgeschnitten. Viele haben Zuflucht auf den Dächern gefunden und müssen aus der Luft gerettet werden. Straßen, Gleise und Weideland sind überflutet. Viele Tiere sind ertrunken. Entwarnung ist nicht in Sicht. Der heftige Regen dauert an. Experten sehen das Wetterphänomen La Niña und Auswirkungen des Klimawandels als Ursache.
Und er hat es wieder getan. US-Präsident Trump hat einem internationalen Gast im Weißen Haus vor den Augen der Weltöffentlichkeit massive Vorwürfe gemacht und erneut einen Eklat ausgelöst. Und diesmal geht es nicht um den ukrainischen Präsidenten, sondern um das Staatsoberhaupt Südafrikas, Präsident Ramaphosa. Vor dem Besuch hatte Trump Südafrika bereits einen so wörtlich Völkermord an weißen Südafrikanern vorgeworfen und ihnen trotz seiner eigenen extremen restriktiven Migrationspolitik angeboten, in die USA zu kommen. Aus Washington, Tom Burgers.
Eigentlich soll es um Handel und seltene Erden gehen, doch das Treffen von US-Präsident Trump und seinem Amtskollegen aus Südafrika kennt schnell nur noch ein Thema: den vermeintlichen Völkermord an weißen Siedlern im Land des früheren Apartheid-Regimes. Anfangs plauschen die beiden Staatschefs noch über ihre Leidenschaft für das Golfspiel, dann verschärft Trump plötzlich den Ton und überzieht seinen Gast mit Vorwürfen. Weiße Siedler und Bauern würden in Südafrika verfolgt, enteignet und getötet, so Trump. Viele Menschen sind sehr besorgt über Südafrika. Das ist der eigentliche Zweck dieses Treffens. Viele Menschen fühlen sich verfolgt und kommen in die Vereinigten Staaten. Es sind weiße Farmer, die aus Südafrika fliehen. Trump lässt ein Video abspielen, in dem südafrikanische Oppositionspolitiker zum Mord an weißen Siedlern aufrufen. Einer von ihnen ist Julius Malema, Gründer der linksextremen Economic Freedom Fighter, der aus dem Parlament verbannt wurde. An einer anderen Stelle ist eine Straße mit weißen Kreuzen zu sehen, die Gräber von weißen Siedlern markieren sollen. Medienberichten zufolge gibt es erhebliche Zweifel an dieser Darstellung. Ramaphosa lässt die Vorführung über sich ergehen und widerspricht dann energisch. Lassen Sie mich etwas klarstellen. Was Sie gesehen haben, die Reden, die gehalten werden, das ist keine Regierungspolitik. Es gibt Kriminalität in unserem Land, aber die Menschen, die getötet werden, sind bei Weitem nicht nur weiße Menschen. Die Mehrheit von ihnen sind Schwarze. Trump zeigt sich unbeeindruckt und hält Anklagen Zeitungsartikel in die Höhe, die über angebliche Gewalt an weißen Landwirten berichten sollen.
Death, 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 horrible death.
Morde auf südafrikanischen Farmen gibt es tatsächlich. Zwischen 2020 und 2024 kamen dabei offiziellen Angaben zufolge 225 Menschen ums Leben. Knapp die Hälfte von ihnen schwarze Arbeiter. Trump hält trotzdem die Weißen in Südafrika für die Verfolgten und bietet ihnen Asyl an. Kürzlich begrüßte die USA eine erste Gruppe von ihnen herzlich, obwohl Trump die Aufnahme von Flüchtlingen eigentlich weitgehend gestoppt hat. Es hat den Anschein, dass weiße Menschen ohne erkennbaren Grund gegenüber Schwarzen bevorzugt werden. Viel Gesprächsstoff auch für das nächste Treffen. Ende November könnten sich Ramaphosa und Trump wiedersehen. Dann ist Südafrika Gastgeber des G20-Gipfels.
Es gibt ja Geschichten bei uns in Deutschland, bei denen denkt man, das kann gar nicht sein. Wie kann man einem Investor anscheinend blind vertrauen? Klar, das passiert immer mal wieder Privatleuten, aber einer Kleinstadt? Barth liegt an der malerischen Ostseeküste von Mecklenburg-Vorpommern. Ein ostdeutscher Investor wollte da auf einem Filetgrundstück am Hafen ein Tourismuszentrum bauen mit Schwimmbad, Ferienwohnungen und Bowlingbahn. Aber statt der neuen Attraktion steht dort auch Jahre nach dem Verkauf weiter nichts. Und als die Stadt das schöne Fleckchen Erde zurückkaufen will, erlebt sie eine bittere Überraschung. Wie es dazu kommen konnte, wollte Leonie Hartges wissen und war für uns mittendrin in Barth.
Hier sollte eigentlich längst ein Freizeitzentrum stehen. Es war die große Hoffnung für die kleine Stadt. Als all das geplant wurde, saß Peter Hermstedt noch in der Stadtvertretung. Doch bis jetzt ist hier nicht viel passiert.
Heute müssten wir eigentlich schon das fertige Objekt hier sehen.
Auf diesem Grundstück, direkt am Hafen, war es geplant, das Vinetarium. Mit Kino, Bowlingbahn, Wohnungen, auch ein Schwimmbad mit einer Glaskuppel wurde versprochen. So sollten mehr Touristinnen und Touristen in die Stadt gelockt werden.
Die Idee wäre super, weil es wäre mega, um diesen Standort gerade im Tourismus auch weiter nach vorn zu bringen.
Also wir Barther sind sauer darüber. Erstmal, dass nichts passiert und vor allen Dingen mit dieser Geldgeschichte.
Denn hier geht es um viele Millionen. Begonnen hat alles 2017. Damals verkauft die Stadt ihr Filetgrundstück am Hafen für ca. 660.000 Euro an einen einzelnen Investor aus Stendal in Sachsen-Anhalt. Rechtsanwalt Peter Hermstedt erzählt, dass damals ein Wiederkaufsrecht in den Vertrag eingebaut wurde. Als Absicherung für den Fall, dass der Investor das Grundstück nur zur Spekulation nutzen wolle.
Wiederkaufsrecht heißt also, dass die Stadt das Recht hat, durch eine einfache Erklärung ein Wiederkaufsrecht auszuüben und kann dann das Grundstück praktisch zum Verkaufspreis zurückerwerben.
Als 5 Jahre nach dem Verkauf der Investor immer noch nicht sichtbar mit dem Bau begonnen hat, entscheiden die Stadtvertreter, das Grundstück zurückzukaufen. Doch im Grundbuch erwartet sie eine Überraschung. Der Investor hat eine Grundschuld über fast 33 Millionen Euro auf das Grundstück eintragen lassen. Diese Schulden müsste die Stadt wohl übernehmen, wenn sie das Grundstück so zurückkaufen würde. Nicht nur Peter Hermstedt, auch andere Mitglieder in der Stadtvertretung sind fassungslos. Wir treffen einige von ihnen am Hafen.
Mir ist es eigentlich bis heute schleierhaft, wie man ihm innerhalb weniger Minuten diese Grundbucheintragung genehmigen konnte. Für 33 Millionen so schnell kriegen sie nicht mal einen Parkschein oder geregelt oder einen Antrag auf ein kleines Gartengrundstück. Ne?
Die Stadtvertreter geben dem Bürgermeister die Schuld. Er habe mit einer Unterschrift dafür gesorgt, dass die Stadt das Grundstück nur mit den Millionenschulden zurückkaufen könne. Wir treffen den Bürgermeister Friedrich Karl Hellwig im Rathaus. War ihm nicht bewusst, was seine Unterschrift unter der Erklärung auslösen würde?
Es gab eine gewisse Eilbedürftigkeit, die deutlich gemacht wurde vom Käufer oder vom Investor, der gesagt hat, Mensch, ich brauche das aber, weil ich will jetzt anfangen.
Haben Sie die irgendjemandem vorgelegt, der juristische Expertise hat, bevor Sie das unterschrieben haben?
Nein, wir haben damals noch keine juristische Expertise direkt im Haus gehabt.
Inzwischen hätte er 2 Juristen im Rathaus, sagt er. Hellwig ist überzeugt, den Wiederkauf könne er rechtlich noch durchsetzen. Allerdings würde das wohl Jahre dauern. Deswegen hofft er auf eine außergerichtliche Einigung. Ob sich der Investor darauf einlässt? Unklar. Hatte er jemals vor, das Venetarium wirklich zu bauen? Über seine Anwältin antwortet er uns. Bei diesem Projekt sei alles üblich verlaufen. Man werde es selbstverständlich vollenden. Daran glaubt hier in der Kneipe aber keiner mehr. Dabei hatten sie in dieses Projekt wirklich viel Hoffnung gesetzt.
Wir waren mal eine Industriestadt. Wir haben zur Wendezeit 4000 Industriearbeitsplätze verloren. Wir wollten uns ja was schaffen, was uns nach vorne bringt in unserer kleinen Stadt Barth. Ja? Und was haben wir jetzt? Eine sumpfige Wiese.
Für die Menschen in Barth bleibt erstmal nur die Enttäuschung. Dabei, so sagen sie, bräuchte ihre Stadt dringend neue Ideen.
Sein Name hat bis heute besonderen Klang. Seine Chansons entführen uns sofort in eine andere Welt, die von Charles Aznavour. Er hat mehr als 200 Millionen Platten verkauft und mehr als 1000 Melodien selbst komponiert und war einer der berühmtesten Sänger Frankreichs. Aber sein Karriereweg war alles andere als leicht. Immer wieder hieß es, er sei nicht groß genug, nicht schön genug und seine Stimme nicht voll genug. Das hat Aznavour aber nicht abgehalten, sondern spornte ihn nur an. Der Film über einen der größten Chansonniers startet morgen an seinem Geburtstag. Er wäre 101 geworden. Klaus Lesche hat ihn sich für uns angeschaut.
Als junger Mann trällert er in Paris die Chansons von Charles Trenet, harmlose Unterhaltung für die Nazis, die die Stadt besetzt haben. Charles Aznavour hat diese Deutschen ebenso satt wie solche Auftritte.
Ich will auch mal was anderes singen als immer nur Trenet. Klassiker, Liebeslieder. Außerdem habe ich gedacht...
Jetzt mit dem Quatsch. Liebeslieder sind für hübsche Männer. Außerdem ist deine Stimme viel zu kratzig. Beschränk dich lieber auf Sachen, die du auch kannst.
Übermäßig ermutigt worden ist dieser Sohn armer armenischer Einwanderer nicht gerade. Erst als die berühmte Edith Piaf bei einer Radioshow auf ihn aufmerksam wird, wendet sich das Blatt langsam. Sein kleines Lied über die große Liebe, die er im Expresszug trifft, bringt Aznavour in Piafs Vorprogramm. Sein Name wird bekannter, er hat ihn von Aznavourian in Aznavour geändert, klingt französischer. Piafs klare und brutale Tipps sind seine Richtschnur, volle Konzentration auf die Karriere, die Nase richten, Frau und Kind zurücklassen.
Denn ein Mann, ein echter Mann, geht seinen Weg immer allein.
À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé.
In Monsieur Aznavour ist es der unbedingte Wille dieses Sängers, der Publikum und Kritiker schließlich doch noch bezwingt. Er komponiert, singt und nimmt Platten im Akkord auf, musikalisch irgendwo zwischen Gilbert Bécaud und Adamo mit einem Schuss Udo Jürgens.
Die Bläser. Geht das auch ein bisschen pointierter und dynamischer? Kriegt ihr das heute wenigstens einmal hin?
Nicht immer wirkt er sympathisch. Gut so, das macht das Idol nahbar. Ständig treibt den Film Aznavour die Angst an, irgendwann wieder arm zu sein. Als der Erfolg ihn endlich umarmt, beginnen die Farben des Films zu leuchten. Zügig umgibt sich Aznavour mit Insignien des Reichtums, Pelzmäntel, Protzkarossen, Pool am Privatpalast. Der Film ist nicht makellos, er klammert Aznavours politisches Engagement für die Sache der Armenier aus. Zu selten vermittelt Hauptdarsteller Tahar Rahim den Charme, den der echte Aznavour auspacken konnte. Ein Mann, der noch mit 94 auf der Bühne stand. Vielleicht war er nur dort wirklich glücklich, hat nur dort wirklich gelebt.
Und am Himmel über Frankreich ging es in den letzten Tagen turbulent zu mit schweren Unwettern. Nun kommt ja auch auf Deutschland ein Tief zu. Carsten, wie heftig wird es denn bei uns?
Es wird bei uns zum Glück nicht so heftig, wie wir es gerade in Frankreich erlebt haben. Aber das Wetter stellt sich langsam ein bisschen um und es wird Stück für Stück ein bisschen wechselhafter. Aber diese gesamte Energie, die in Frankreich sich zu Unwettern entladen hat, vor allem am gestrigen Tag, sie kommt vom östlichen Atlantik. Und das ist ja genau der Atlantik vor den Toren Europas. Und da sind aktuell, das ist eine Abbildung des heutigen Tages, aktuell liegen hier die Ozeanwassertemperaturen deutlich über den langjährigen Werten. Und dieses warme Meerwasser, das bringt die Feuchtigkeit und die Energie. Und dadurch gab es gestern im Süden Frankreichs, in der Provence, Regenmengen bis zu 186 Litern pro Quadratmeter. Kurze Zeit später dann in der Nähe von Genua in Italien sogar über 220 Liter pro Quadratmeter. In beiden Orten Sturzfluten und Überschwemmungen. Auch bei uns gab es heute im Süden stärkere Gewitter und auch Regenschauer. Hier eine Aufnahme aus dem Markgräfler Land, aus der Nähe von Heitersheim. Es liegt im äußersten Südwesten Baden-Württembergs. Und es gab dort sogar Hagel und starke Regenmengen in Freiburg im Breisgau fielen innerhalb von nur einer Stunde mehr als 30 Liter. Ganz aktuell schwächen sich diese Gewitter des heutigen Nachmittags ab. Sie sind jetzt hier schon über Bayern angekommen. Aber neue Regenwolken sind seit etwa anderthalb Stunden aus Frankreich wieder Richtung Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Saarland unterwegs. Und dieser Regen wird sich heute Nacht weiter über den gesamten Süden Deutschlands ausbreiten. Hier bleibt es also stark bewölkt und auch regnerisch, auch morgen im Verlauf des Tages. Nur langsam zieht dieser Regen in Richtung Alpenrand. Gleichzeitig kommen morgen Vormittag, Mittag und Nachmittag Schauer und Gewitter hier im Norden heran. In Gewitternähe mit Sturmböen. Insgesamt wird es morgen an der Nordseeküste und Ostseeküste ziemlich windig. Immer wieder kann es dort stürmisch sein. In der Mitte übrigens größere Wolkenlücken, Platz für Sonnenschein. Die Temperaturen heute Nacht im Norden einstellig, im Süden bleibt es etwas milder mit 10 bis 12 Grad. Tagsüber unter den Regenwolken am Alpenrand 10 Grad, im Norden an den Küsten 11 bis 12, sonst 13 bis 19 Grad. Die weiteren Aussichten: am Freitag Schauer und Gewitter, vor allem im Norden, am Samstag längere Zeit trocken, bevor dann am Nachmittagabend im Westen neuer Regen herankommt, der sich am Sonntag auf ganz Deutschland ausbreitet.
Aha. Vielen Dank, Carsten. Ja, das waren unsere Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit Sandra Maischberger und ihren Gästen.
Ja, und darunter ist auch der Vorsitzende der Unionsfraktion, Jens Spahn.
Und wir sehen uns dann morgen Abend wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.